Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Abend, weil das auch ein schwieriges Thema ist, wie wir eben ja schon gehört haben. Zunächst möchte ich mit einigen Worten mich kurz vorstellen. Ich komme aus Dillenburg, dann ist soweit von Gießen entfernt, die Stadt Wilhelm von Oraniens. Wilhelm von Oranien hat den Freiheitskampf der Holländer geführt, deshalb ist Dillenburg ja ein Wallfahrtsort für Holländer. Und die holländische Fußballnationalmannschaft spielt in den Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange. Und sie singt auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger, auf Wilhelmus von Nassauen. Obwohl ich aus Dillenburg komme, komme ich nicht aus einem christlichen Hintergrund. Dillenburg gilt als ein frommer Ort, wenn man so ein Viertel, das nennt man das Harmoniumviertel. Wenn man da sonntags morgens vorbeigeht, da trifft man immer Leute, die in ganz verschiedenen Gemeinden oder Gemeinschaften gehen. Ich komme nicht vom frommen Teil Dillenburgs. Und bei uns war das damals so, in der Oberstufe konnte man sich entscheiden zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig. Und ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat in meiner Klasse außer mir nur noch ein anderer Junge getan. Und deshalb mussten wir notgedrungen eine Notgemeinschaft bilden und saßen nebeneinander. Und dieser Junge war Christ und er verblüffte mich dadurch, dass er sagte, Jesus Christus sei von den Toten auferstanden. Fand ich eine durchaus überraschende Mitteilung, eine Neuigkeit geradezu und habe daraufhin begonnen, das Neue Testament zu lesen. Ich habe dann angefangen, hier in Gießen zu studieren, von 1968 bis 1970. Allerdings nicht in diesen schönen Gebäuden, sondern habe in der Dietzstraße studiert, im Südviertel. Da war in einem Haus nahezu alles, was ich brauchte. Ich habe nämlich angefangen mit Latein und Geschichte und habe dann und Politik als drittes. Also ich wollte eigentlich Lehrer für Latein und Geschichte werden und das Fach wurde gerade 1968 in Hessen abgeschafft. Und da war dann, glaube ich, vor kurzem wieder eingeführt worden. Da hat man gesagt, wer in der Oberstufe Geschichte unterrichten will, der muss außerdem noch Politik studieren. Ich habe also Politik studiert und habe aber nach einem Semester Politik gegen Russisch eingetauscht. Und in diesem Haus in der Dietstraße, da war also alles drin, was ich brauchte. Die alte Geschichte, die Latinistik und auch die Slavistik, also Russisch. Im Jahre 1970 habe ich dann gewechselt von Gießen nach München und habe mich dann in München ganz auf die alte Geschichte konzentriert und habe, um meine Marktchancen zu erhöhen, auch Ägyptologie studiert, also Hieroglyphen, was leider nicht bedeutet, dass ich alles lesen könnte, was ich mir vorher aufgeschrieben habe, weil meine Handschrift ist also nicht so erfreulich. In meinem allerersten Zeugnis stand nur ein Satz, Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und meine Schrift ist also durch das Hieroglyphenstudium auch nicht wesentlich verbessert worden. Ich bin, wie es eben schon gesagt worden ist, seit einigen Jahren Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Wir haben einige Prospekte dort. Wir haben eine Homepage iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Dort gibt es Texte zu aktuellen Fragen, wie etwa Neurobiologie oder auch anthropisches Prinzip oder auch allgemeine Auseinandersetzung mit der Frage von Glaube und Wissenschaft. Wir haben eine Paperback-Reihe, die wir herausgeben. Wir veranstalten Tagungen und zu meinen Aufgaben gehören Vorträge, vor allen Dingen auch nach Osteuropa und an Universitäten in der früheren Sowjetunion. Im vergangenen Jahr war ich für eine Woche etwa in Armenien. Die Vorträge, die ich dort halte, sind entweder geht um Dostojewski oder um Glaube und Wissenschaft oder auch um historische Fragen zum Neuen Testament. Ich bin zum zweiten Male verheiratet. Vor einer langen Reihe von Jahren habe ich meine erste Familie, Frau und Kind durch einen Verkehrsunfall verloren. Das war auf dem Rückweg aus der DDR. Ich habe damals in den 70er Jahren schon Vorträge in der DDR gehalten, was zu tun mir nicht erlaubt war. Das wurde dann bei größeren Veranstaltungen kaschiert in Grußworte, die ich gegeben habe. Und diese Grußworte dauerten dann eben 45 Minuten. Und wenn einer eine Frage hatte, habe ich auch versucht, diese Frage kurz und knapp in 45 Minuten zu beantworten. Das ist aber jetzt keine Drohung für nachher, falls einer eine Frage an mich hat. Also ich werde versuchen, mich dann natürlich kürzer zu fassen. Ja, damit mit dem Hinweis auf den Tod meiner Familie und ich selber war einige Wochen auf Leben und Tod verwundet, verletzt, auch in verschiedenen Krankenhäusern, sind wir sozusagen schon beim Thema Leid und die Frage nach Gott. Wie kann Gott Leid zulassen? Ich möchte zu dem Thema in vier Punkten etwas sagen. Erstens Leid und die Frage nach dem Sinn. Zweitens Leid und die Frage nach Gott. Drittens Leid und die Antwort des christlichen Glaubens. Und viertens Leid und persönliche Erfahrungen. Also fangen wir an mit dem Punkt 1, Leid und die Frage nach dem Sinn. Ich beginne mit zwei Zitaten von Philosophen der letzten Jahrhunderte. Eines von Friedrich Nietzsche, der hat geschrieben, nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte auf den Schrei der Frage, wozu Leid? Nicht das Leiden selbst war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte auf den Schrei der Frage, wozu Leiden? Oder Robert Spemann, ein noch lebender Philosoph, früher in München, die Frage nach dem Sinn des Leidens ist die Frage nach der Erfahrung von Sinnlosigkeit. Denn in eben dieser Frage besteht ja das eigentliche Leiden. Welchen Sinn hat die Erfahrung des Sinnlosen? Wir wurden ja auch in der Einführung schon darauf hingewiesen, dass für viele Menschen darin die eigentliche Frage besteht, nämlich die Frage, hat das irgendwie einen Sinn? Oder hat man nicht den Eindruck, es ist völlig sinnlos, was einem da widerfährt? Und wir sind alle, so wie es eben ja auch hieß, Experten beim Thema Leid, weil wir alle schon Erfahrungen mit Leid gemacht haben. Und es wird uns sicher auch weiterhin Leid in unserem Leben nicht erspart bleiben. Der Buddhismus sagt ja in seinem allerersten Lehrsatz, alles Leben ist Leiden. Wahrscheinlich hängt das Gelingen unseres Lebens auch damit zusammen, wie es uns gelingt, mit dem Leiden, das wir erleben in unserem Leben, fertig zu werden. Und es gibt vieles, an dem man leiden kann, ob es Krankheiten sind oder ob es Unfälle sind. Und es kann auch sein, dass wir nicht nur an der eigenen Geschichte leiden, sondern dass wir einfach leiden, wenn wir uns mit der Weltgeschichte befassen. Nicht nur unsere eigene Biografie, unser eigenes Alleinsein oder unser eigenes Leiden oder Fremdsein, sondern vielleicht auch die Auseinandersetzung mit Geschichte. Im Deutschen ist es interessanterweise so, dass das Wort Leiden sich ableitet von Lidan aus dem Mittelhochdeutschen und das heißt in die Fremde ziehen. Das heißt, ein Mensch, der leidet, hat den Eindruck, dass er in der Fremde ist. Also er ist nicht in seiner Heimat. Es sollte eigentlich anders sein. In die Fremde ziehen. Und Elend kommt von außer Landes sein. Das heißt, in der deutschen Sprache wird die Erfahrung von Leid mit der Erfahrung des Fremdseins und der Heimatlosigkeit verbunden. Dass man den Eindruck hat, das sollte eigentlich nicht so sein. Wer schon mal ein kleines Baby hat schreien sehen, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Babys nicht nur vor Schmerz schreien, sondern die gucken meistens beim Schreien auch ausgesprochen beleidigt. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass sie denken, also jetzt bin ich hier auf der Welt, es soll alles ganz prima sein, bestens vorbereitet, aber es ist nicht alles prima und da kann man nur beleidigt sein. Also Mutter weg, Rassel weg und das ist natürlich alles außerordentlich misslich. Eigentlich sollte die Welt anders eingerichtet sein. Also wir haben, wenn wir leiden, auch die Erfahrung oder den Eindruck, das ist nicht unsere wahre Heimat. Wir befinden uns im Moment nicht in unserer wahren Heimat. Liedern in die Fremde ziehen, Elend außer Landes sein. Und man kann sicher sagen, dass wir alle Leidende sind und vielleicht gibt es manchmal eine besondere Erfahrung in unserem Leben, durch die wir auf der Leidensskala einige Plätze aufrücken. Aber Leiden gehört zum Menschsein. Es gibt so ein ganz dickes Buch, Schwarzbuch Kommunismus, hört mal, das ist so ein ganz dicker Schinken. Die haben vorne ein ganz kleines Vorwort, nur ein einziger, also neben dem Vorwort so ein Motto, ein einziger Satz. Und dieser Satz heißt, Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Goethe war deshalb auch gegen Geschichtsstudium, wie er einmal schrieb, weil er gesagt hat, was können wir schon lernen, wenn wir Geschichte betreiben, da erfahren wir nur das, was wir sowieso schon wussten, nämlich, dass die Menschen das bisschen Glück, was sie hätten haben können, sich gegenseitig sauer gemacht haben. Das ist eigentlich alles, was man erfährt, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Und wer sich mit der Geschichte befasst, ob es nun die alte Geschichte ist oder die Mittelalter oder gar die Neuzeit, der wird feststellen, dass es in der überlieferten Geschichte der Menschheit immer wieder um Leid ging. Dass es geradezu außerordentlich selten ist, also so wie bei uns im Moment seit Jahrzehnten in dem Teil der Welt, in dem wir leben, keinen Krieg ging. Ja, das 20. Jahrhundert, jetzt sprechen wir vom finsteren Mittelalter, aber es dürfte kaum ein Jahrhundert gegeben haben, was so viel Leid über die Menschen in großen, millionenfachen Ausmaß allein in Europa, aber nicht nur dort, gebracht hat. Also Geschichte ist die Wissenschaft vom Unglück des Menschen. Der Philosoph Jürgen Habermas hat vor Jahren einmal geschrieben, angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Angesichts von Einsamkeit, Schuld, Leid und Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Wir wollen damit auch sagen, wir machen alle unterschiedliche Erfahrungen, sowohl von Einsamkeit, und zwar gerade dann, wenn wir mit jemandem zusammen sind, mit dem wir uns eigentlich gut verstehen, von Schuld, entweder durch Handlungen oder durch Unterlassungen, aber auch eben die Erfahrung des Leidens und des Sterbens. Und das, was uns wohl auch aufregt und mit der Sinnfrage sicher zusammenhängt, ist bei Leid die Frage der Gerechtigkeit. Wir empfinden Leid als etwas Ungerechtes. Natürlich vor allen Dingen, wenn wir selber leiden, aber auch, wenn wir über andere nachdenken. Entweder qualitativ, dass wir hören, dass eine junge Mutter gestorben ist. Was hätte das, was hätte sie für Auswirkungen, was hätte sie für Hilfen sein können für ihre Kinder? Oder auch quantitativ, wenn wir lesen, dass jemand mit 15 oder 16 Jahren stirbt. Dann weiß das nicht ungerecht. Das ist ungerecht. Und es gibt wohl keine schwierigere Frage zu beantworten als eine Frage oder einen Satz, in dem die beiden Worte warum und ich vorkommen. Also wenn es eine Frage stellt, wo warum und ich vorkommen, dürfte kaum etwas geben, was so schwer zu beantworten ist. Jemand, der sich sehr intensiv mit der Frage des Leidens und der Überwindung des Leidens beschäftigt hat, war der Wiener Psychotherapeut Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie. Er ist vor einigen Jahren verstorben. Er war nicht nur jetzt später Professor für Neurologie und Psychiatrie in Wien, sondern er war auch im Dritten Reich als Jude in verschiedenen KZs von Auschwitz bis Dachau. Er wurde später einmal in einem Interview gefragt, ob er in einem Satz ganz kurz erklären könnte den Unterschied zwischen seiner Arbeitsweise und der von Freud. Und dann hat Frankl zurückgefragt den Journalisten, wenn Sie mir in einem Satz sagen können, was Freud macht, sage ich Ihnen auch in einem Satz den Unterschied. Und immerhin hat der Journalist was ausgedacht, muss ja irgendwie versuchen, das in einem Satz zusammenzufassen, hat gesagt, also bei Freud ist das so, der Patient oder Klient, der liegt auf dem Sofa und er erzählt unangenehme Dinge aus seiner Vergangenheit. Und daraufhin hat Frank gesagt, sehen Sie, bei mir ist ganz anders, bei mir sitzt der Patient auf dem Stuhl und er hört angenehme Dinge aus seiner Zukunft. Also sozusagen das Gegenteil. Frankl wollte damit nicht sagen, dass die Vergangenheit uninteressant ist. Die Vergangenheit hat uns geprägt und viele sind an uns schuldig geworden. Nicht nur wir selbst, sondern auch andere. Aber er wollte sagen, die entscheidende Frage ist, wie gehe ich ab heute damit um? Also es reicht nicht aus, sich nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sagen wir alles an mir, irgendetwas, Eltern oder andere an mir vermurkst zu haben, sondern die Frage ist, wie gehe ich ab heute weiter? Deshalb sitzt er auf dem Stuhl und er hört insofern angenehme Dinge aus seiner Zukunft, als ihm gesagt wird, du kannst ab heute anfangen, etwas zu verändern. Frankl hat immer wieder betont, jeder Mensch oder wir alle leben in Bedingungen und Begrenzungen. Das ist klar. Das gilt für den, wie er im KZ war, wie auch später in seiner Tätigkeit. Die entscheidende Frage ist, was mache ich mit den Bedingungen und Begrenzungen, in denen ich mich befinde? Wie reagiere ich darauf? Viktor Frankl hat oft Nietzsche zitiert mit dem Satz, wer ein Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum zum Leben kennt, der erträgt fast jedes Wie. Die Auseinandersetzung mit Frankl, mit Leid, hängt natürlich auch bei der Glaubwürdigkeit damit zusammen, dass er selber eben die Erfahrung des Leidens in einem ganz intensiven Ausmaße im KZ erlebt hat. Diese Frage, warum, wird von manchen allerdings als eine nicht so gute Frage bezeichnet. Viele denken, man hätte schon was gewonnen im Leben, wenn man die Warum-Frage durch die Wozu-Frage ersetzt. Also weil warum, das klingt so, warum bin ich in diese Lage gekommen? Das ist so sozusagen etwas rückwärtsgewandt, während wozu heißt, ich bin in einer bestimmten Situation, wozu ist das gut? Wie kann ich damit umgehen? So viele halten das für einen ganz wichtigen Punkt, nicht nur jetzt rückwärts zu fragen, sondern auch wozu. Und deshalb finde ich bei Leuten wie Frankl und bei Nietzsche ja auch nicht nur die Warum-Frage, sondern auch die Wozu-Frage. Also wenn wir fragen Leid und die Frage nach dem Sinn, möchte ich den ersten Punkt so abschließen, dass das wohl für uns die größte Provokation ist. Nicht nur, dass wir alle leiden, sondern dass im Leiden sich gerade die Frage stellt nach dem Sinn. Wie sinnvoll ist das? Oder dass wir gerade darunter auch leiden, dass wir den Eindruck haben, es ist eben nicht sinnvoll. Gleichzeitig sind wir alle kompetent und wie eben auch bei der Begrüßung gesagt wurde, jeder von uns könnte etwas dazu beitragen, könnte etwas davon erzählen und wir wären wahrscheinlich auch überrascht, wenn wir wüssten, wie viel auch an Leid hier ist in diesem Raum. Also meine Leiterfahrung besteht einmal darin, dass ich ein Einzelkind bin, da kann man ja auch drunter leiden. Dann besteht meine Leiterfahrung darin, dass mein Vater als Familienspruch, das gibt es ja in jeder Familie, immer den Satz sagte, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, alles gelogen. Und wenn meine Mutter etwas sagte, was die Nachbarin gesagt hat, auch alles gelogen. Also sozusagen eine tiefe Skepsis eingeprägt. Und dann natürlich eine wichtige Leiterfahrung, dieser Unfall. Und dass ich anschließend eben nicht nur von einem Moment zum anderen ohne jede Vorbereitung meine Familie verloren habe, sondern selber auch in verschiedenen Krankenhäusern war und eine Erfahrung oder einen Satz von Kurt Tucholsky bestätigen kann, der einmal gesagt hat, wenn zwei Ärzte einer Meinung sind, ist einer davon gar kein Arzt. Also er wollte dann. Ich hatte das immer mit Ärzten zu tun, das heißt, sie waren mir verschiedener Meinung, wie man mich am besten zu behandeln hätte. Also Leid und die Frage nach dem Sinn, das ist die eigentliche Provokation beim Leid, hängt mit der Sinnfrage zusammen. Zweitens Leid und die Frage nach Gott. Für viele Menschen ist das größte intellektuelle Problem beim Thema Leid die Frage nach der Existenz eines Gottes, noch dazu vielleicht, wenn gesagt wird, eines liebenden Gottes. Oder anders ausgedrückt, viele Leute, wenn sie gefragt werden, warum sie nicht an Gott glauben, sagen sie, ich kann angesichts des Leidens in der Welt, was ich entweder selber erlebt habe oder meine Umgebung erlebt habe oder was ich den Geschichtsbüchern entnehme, kann ich eben nicht an einen Gott der Liebe glauben. Also man sagt dann, die Frage heißt, wenn es einen guten Gott gibt, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Man nennt das dann in der Philosophie die Theodizee-Frage. Also Gott soll es sozusagen mal rechtfertigen. Wie kann er, wenn es ihn schon gibt, wie kann er so viel Leid zulassen? Man könnte jetzt sagen, wer nicht an die Existenz eines guten und allmächtigen Gottes glaubt, für den existiert Leid auch nicht als intellektuelles Problem. Das Problem kann eigentlich nur kommen in dem Moment, wo ich glaube, dass es einen solchen Gott gibt. Wenn ich glaube, diese Welt ist alles, was es gibt, und zwar eine rein materialistische Auffassung habe, und ich denke, wir sind alle nur ein Produkt von Unfall, Zufall und Notwendigkeit, nur ein Nebenprodukt blinder Materie, wen kann man dann nach dem Sinn fragen? Vor kurzem hat ja der Philosoph Spemann, den ich eben schon mal zitiert habe, gesagt, wenn man davon ausgeht, dass am Anfang Materie stand, also das Irrationale, dann würde das bedeuten, dass unser Verstand eine Variante von Unverstand ist. Wenn am Anfang die Sinn- und Ziellosigkeit lag, dann würde das bedeuten, dass unsere Sinnerfahrung eine Variante von Unsinn ist. Und das Ziellose und Ungeplante ist eben gerade nicht das Sinnvolle. Und wenn wir also glauben, wir sind nur das Nebenprodukt von Unfall, Zufall und Notwendigkeit, dann kann man schlecht sich mit dem Problem Leid anklagend befassen. Wen will man anklagen? Naturgesetze kann man nicht anklagen. Also anklagen kann man nur personale Wesen. Also nur wenn es einen Gott gibt, kann man denen sagen, wie konntest du die Welt so schaffen? Wie konntest du mich in diese Situationen führen? Oder wie konntest du andere in diese Situation führen? Wenn wir davon ausgehen, es gibt nur blinde Materie, dann entfällt die Frage. Wir müssen zwar, wie der Literaturwissenschaftler Lewis geschrieben hat, trotzdem leiden, aber wir haben die Frage nicht mehr. Das Problem taucht nur dann auf, wenn wir sagen, es gibt einen guten Gott. Dann stellt sich die Frage, wie ist jetzt Leid mit einem Schöpfer zusammenzubringen? Naturgesetze selbst kann man nicht fragen. Also das Problem Leid entsteht erst in dem Moment, wo wir davon ausgehen, es gibt einen Gott, der diese Welt geschaffen hat und es ist ein Gott, der dieser Welt in Liebe zugewandt ist. Also es gibt eben jetzt diese Frage, dann kommt es nämlich dazu, wenn wir von einem solchen Gott ausgehen, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Im 5. Jahrhundert hat in besonderer Weise ein Philosoph eine Gegenfrage gestellt. Der hat gesagt, wir müssen eigentlich, wenn wir über das Leben nachdenken, zwei Fragen beantworten. Die eine Frage heißt, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und die andere Frage heißt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes in der Welt? Also wir brauchen sozusagen auf beides eine Antwort. Es ist ja nicht nur so, dass unser ganzes Leben nur Trauer und Elend wäre, sondern wir machen auch die Erfahrung des Guten, des Schönen, Liebe, Vertrauen und anderes. Es gibt auch sogar Philosophen, die behaupten, der Mensch lebt überhaupt nur, weil es Schönheit gibt. Also wir machen die Erfahrung der Schönheit in der Natur, in der Kultur, Musik, Freundschaft, Beziehungen. Und Menschen suchen eigentlich selbst in merkwürdigen Situationen nach Schönheit auch. In der Antike überliefert man ja von einem Feldherrn, der vor einer großen Schlacht sich vorher nochmal gekämmt hat. Da kann man sagen, ist eigentlich völlig überflüssig, weil man weiß gar nicht, wie der Kopf überhaupt nachher aussah nach der Schlacht. Aber er wollte nicht ungekämmt in die Schlacht gehen. Oder man weiß vom Zweiten Weltkrieg, dass es Leute gab, die in einem zerbombten Haus, und vielleicht gab es noch um sie herum Einschläge von Bomben, ein Klavier vorfanden und sich ans Klavier gesetzt haben und vielleicht etwas von Mozart, Bach oder Beethoven gespielt haben, weil sie es nicht abfinden wollten mit dieser Situation. Der Mensch ist ein Wesen, der nach Schönheit sucht. Also der Satz, alles Leben ist Leiden, scheint mir etwas steil zu sein. Und ich meine das, wie Boethius eben im 5. Jahrhundert geschrieben hat, dass nicht nur eine Antwort bedarf auf die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt, sondern auch eine Gegenfrage. Wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönheit in der Welt? Wir brauchen praktisch eine Antwort auf beide Fragen. Also der zweite Punkt, Leid und die Frage nach Gott, stellt sich erst in dem Moment das Leidproblem, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Gott gibt. unpersönliche Mächte wie Naturgesetze kann man nicht anklagen. Nur wenn eine Person hinter dieser Welt steht, da kann man sozusagen die Frage stellen, warum. Von daher ist es klar, dass der christliche Glaube, der ja einen personalen Gott vertritt, der sagt, es gibt einen personalen Gott, dass er in besonderer Weise interessiert ist an der Auseinandersetzung über die Frage, wie ist das mit dem Leid. Ich möchte nun in Punkt 3 etwas sagen zur christlichen Antwort auf die Leitfrage. Wenn man sich die Bibel, ob es das Alte Testament oder das Neue Testament, die ja für die Christen maßgeblich sind, ansieht, stellt man fest, dass der christliche Glaube, was die Leitfrage angeht, mehr an der existenziellen als an der intellektuellen Seite interessiert ist. Das heißt, er ist mehr interessiert an der Frage, wie gehe ich mit Leid um, wie komme ich mit Leid in Leidenssituationen weiter, als um die Frage, woher kommt das Leid. Das heißt, das Interesse der Bibel ist eher an der Frage, wie werden Menschen getröstet. Trösten hängt mit dem Englischen to trust zusammen und heißt Vertrauen. Man könnte also so sagen, getröstet ist ein Mensch, der das Vertrauen hat, dass er sichere Schritte jetzt gehen kann und auch in Zukunft. Also sozusagen ein getrösteter Mensch. Allerdings muss man sagen, die Bibel äußert sich auch in einer Geschichte über den Ursprung des Leidens. Und zwar ist das die Geschichte vom Sündenfall in Genesis 3, 1. Mose 3. Wenn man über Sünde spricht, muss man dazu im Deutschen, wahrscheinlich in anderen Sprachen auch, erst einige Erklärungen abgeben. Weil den meisten fallen Dinge ein, etwa wie, früher gab es das Lied, kann denn Liebe Sünde sein? Dann sagt man, nein, natürlich nicht. Oder gestern habe ich gesündigt, habe also einen Pudding zu viel zum Nachtisch gegessen. Also es gibt auch Leute, die mit dem Gewicht Probleme haben, für die Sünde darin, zu viel Nachtisch im Verhältnis zur Hauptspeise zu sich zu nehmen. Gemeinsam ist beiden Interpretationen eine Fehldeutung, nämlich man versteht Sündigen sozusagen als etwas Moralisches. Ich habe also was Falsches gemacht. Etwas Moralisches. Das ist aber nicht der Sündenbegriff der Bibel. Also im Neuen Testament kann man das ganz einfach klar machen. Das Wort, was dort für Sündigen steht, wird auch bei Homer gebraucht im Griechischen und heißt da Zielverfehlung. Wird gebraucht über einen Bogenschützen, der am Ziel vorbeischießt. Das heißt, die Sünde besteht nicht in einer moralischen Fehlhaltung, sondern besteht darin, dass irgendwie ein Ziel verfehlt wurde. Das ist sozusagen eine ganz andere Thematik. Der Ausgangspunkt dieser Vorstellung besteht darin, dass man sagt, der Mensch ist ein geschaffenes Wesen. Wir haben den Ursprung nicht in uns selbst. Wir werden alle in eine bereits laufende Geschichte hineingeboren. Und Gott, der die Welt geschaffen hat, hat den Menschen aus Liebe geschaffen und möchte, dass der Mensch mit ihm in Gemeinschaft ist. Der Mensch wird auch nur leben können in der Gemeinschaft mit Gott, denn Gott ist der Ursprung des Lebens und nicht der Mensch. Und nun heißt diese Sündenfallgeschichte oder der Kern der Sündenfallgeschichte geht so, dass gesagt wird, der Mensch hat sich aus der Gemeinschaft mit Gott herausgesündigt und wurde damit sterblich. Hat sich also sozusagen vom Ursprung des Lebens getrennt und wird damit sterblich. Nur wenn er mit Gott verbunden ist, wird er eben bleiben und Bestand haben. Das ist sozusagen der Kern der Sündenfallgeschichte. Und von daher ist auch logisch, dass im Alten Testament auf diesen religiösen Sündenfall erst der soziale Sündenfall folgt. Also soziale Sündenfall in 1. Mose 4, der Brudermord Kain und Abel. Das ist eine Folge der Abwendung des Menschen von Gott. Da ist eine gewisse Logik dahinter, wenn man diese Denkweise akzeptiert. Also der Mensch trennt sich von Gott und damit kommen dann die moralischen Fehlverhalten in die Welt, wie etwa Mord und Totschlag. Paulus hat das im Neuen Testament aufgegriffen, indem er gesagt hat, der Tod ist der Sünde Sold. Also das ist jetzt ein bisschen euphemistischer, positiver Begriff, das ist dann die Belohnung, also das Sold ist eigentlich, was man bekommt für etwas, was man gemacht hat. Aber hier eben, der Tod ist der Sünde Sold, ist sozusagen das Ergebnis davon. Der Mensch hat das Ziel, auf das hin er geschaffen worden ist, verfehlt. Und dieser Ausgangspunkt, dass der Bibel über die Trennung des Menschen vor Gott und über den Ursprung des Leids ist natürlich auch wichtig bei der ganzen Frage der Bewertung der christlichen Antwort des Leids. Nun könnte man sagen, nehmen wir mal an, die Sündenfallgeschichte wäre in einem Sinne wahr, ist das nicht so eigentlich übel, dass ich für was bestraft werde, was vor tausenden von Jahren oder weiß noch immer geschehen ist. Was kann ich dafür sozusagen, wenn die dafür so einen Unfug gemacht haben, ich muss jetzt heute damit leben. Die Bibel ist der Meinung, dass wir nicht nur Opfer des Sündenfalls sind. Wir sind alle Opfer des Sündenfalls, weil wir in alle in eine Welt hineingeboren, die sich von Gott abgewandt hat. Sondern sie ist der Meinung, wir sind auch Täter des Sündenfalls. Das heißt, wir vollziehen den Sündenfall eigentlich auch nach. Das heißt, wir leben ebenfalls so, dass wir gerne ohne Gott leben wollen und sozusagen aus seiner Gemeinschaft abwenden und unsere eigenen Wege gehen. Wollen sozusagen auch gerne unabhängig sein von Gott, dem Ursprung und Erhalter des Lebens. Wir könnten als ein Beispiel dafür uns das deutlich machen durch ein Wort von Jesus im Neuen Testament. Der sagt einmal, so wie du behandelt werden willst, so behandle deinen Nächsten. Das war eigentlich ein ganz bekanntes Wort in der Antike, ist es heute ja auch, interessanterweise sowohl antik als auch modern immer in der Verneinung. Also wir kennen es im Deutschen auch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und das Interessante bei Jesus ist, dass es umkehrt, also dass er das in die Position bringt, so wie du behandelt werden möchtest, so behandle deinen Nächsten. Er sagt leider nicht, dass dein Nächster mich auch so behandelt, sondern es ist einfach nur so, wie du behandelt werden möchtest, so behandle deinen Nächsten. Und es ist, glaube ich, schon ein ganz guter Hinweis für unser eigenes Leben, dass wir manchmal merken, dass wir andere Menschen nicht so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Und zwar gerade auch Leute, die wir eigentlich mögen. Ich meine, andere haben es ja auch verdient, dass sie nicht so behandelt werden, wie wir behandelt werden wollen. Aber es gibt auch Leute, die uns sehr nahe stehen und trotzdem flippen wir manchmal aus oder so und haben dann auch Erklärungen. Entweder sagen wir, der andere hat angefangen, das ist immer gut. Oder aber wir sagen, das war einfach Stress. Also es war einfach, es ist dumm gelaufen, es war einfach Stress. Uns hat mal jemand gesagt, vielleicht muss man den Menschen aber vergleichen wie eine Zitrone. Also ja so, wenn man eine Zitrone presst, kommt da Saft raus. Dieser Saft ist sauer. Er ist aber nicht sauer geworden, weil man drauf gepresst hat. Der war schon vorher sauer. Nur als man drauf drückte, merkte man, dass der Saft, der drin ist, eigentlich sauer ist. Und vielleicht wird uns auch so, dass unter Druck, also Stress, das herauskommt, was wirklich in uns ist. Und dass man dann auch feststellen kann, dass der Saft in uns viel saurer ist, als wir gedacht haben. Glücklicherweise zeigen wir uns in der Regel unsere Schokoladenseite. Darauf hoffen wir auch heute Abend alle, vor allem der Referent natürlich. Weil das hilft natürlich für den Umgang miteinander viel mehr, als wenn wir da immer den Stress, sozusagen die Zitrone, zeigen würden. Ich glaube, dass wir das nachempfinden können, dass wir Menschen sind, die oft nicht so reagieren, wie sie nach ihren eigenen Maßstäben, reagieren sollten. Der Dichter Eugen Roth, der ja viel über den Menschen Gedichte gemacht hat, hat auch einmal sich die Frage gestellt, was würde eigentlich passieren, wenn wir hier vorne in der Stirn Glasscheiben hätten. Und da hat er gedichtet, was würden wir dann laufen, Mathe-Scheiben einzukaufen. Also dass keiner sieht, was wir eigentlich denken. Von einem englischen Gentleman ist überliefert, dass er mal gesagt hat, ich weiß nicht, was Gangster und Ganoven denken. Ich weiß nur, was Gentlemen denken. Und das reicht mir schon. Also sagen, was in ihm selber ist. Ich glaube, es fällt nicht schwer, sich deutlich zu machen, dass wir nicht nur Opfer, sondern dass wir auch Täter des Sündenfalls sind. Und zwar nach unseren eigenen Maßstäben. Dass wir uns so verhalten, wie wir selber uns nachher auch vielleicht schämen sahen. Das war, ich meine, so nicht blöd gelaufen. Es war einfach eine ungünstige Situation. Es sind viele ungünstige Dinge zusammengekommen. Aber dass wir doch oft nicht so reagieren, wie wir reagieren sollten. Wenn wir uns mit dem Thema Leid in der Welt beschäftigen, dann ist es so, ohne dass man das jetzt statistisch immer genau diskutieren könnte, dass man sagt, sehr viel Leid, manche glauben sogar das meiste Leid, wird von Menschen an Menschen begangen. Also Krieg, Mord, Folter, das tun Menschen anderen Menschen an. Was hat das eigentlich mit Gott zu tun? Also es gibt Leute, die machen da Gott für verantwortlich. Selbst Unfälle, selbst manche Krankheiten, Hungersnöte und Umweltkatastrophen, sagt man, da steht manchmal auch die Habgier des Menschen dahinter. Ein menschliches Fehlverhalten. Oder nach dem letzten Krieg haben viele gesagt, ich habe in diesem Krieg meinen Glauben an Gott verloren. Sie hätten eigentlich besser doch vielleicht formulieren sollen, ich habe meinen Glauben an den Menschen verloren. Was Sie gesehen haben, waren Handlungen von Menschen an Menschen. Warum schreiben wir das Gott zu? Wobei wir meistens gewaltenteilig arbeiten. Also wenn es was gelingt, dann sagen wir, das verdanke ich mir selbst. Das war prima, wie gut ich eigentlich bin. Wenn was misslingt, dann sagen wir, wie konnte Gott das zulassen? Also wir können unterscheiden sozusagen in der Zuweisung von den Dingen, die uns passieren. Bei dieser Ansicht, dass wir fragen, wie konnte Gott diesen Krieg oder diesen Mord zulassen, dann denken wir wohl bei Gott eher als so eine Art Feuerwehr, der also immer dann eingreift, wenn es brenzlig wird. Die Spannung, also das ist so die Vorstellung davon. Sonst würden wir ganz gerne schon frei sein, wenn es uns gut geht, da wollen wir ja nicht um so eine eingreifen, wenn irgendwas sagt, was wir nicht tun sollen. Aber wenn es irgendwie schlecht geht, hätten wir doch ganz gerne jemand, der das verhindert, vor allem wenn andere uns was nicht so Gutes tun. Der Gedanke der Feuerwehr, die Frage ist, wann sollte Gott eingreifen? Bei der Tat, vor der Tat, beim Gedanken und wie sollte er eingreifen und was würde dann vielleicht aus uns? Wie gesagt, man kann ja froh sein, ich bin es ja vielleicht auch, dass nicht jeder weiß, was man ab und zu mal denkt über einen anderen oder was man am liebsten jetzt gerade tun würde. Aber man ist da doch gut erzogen und tut es nicht, nur es weiß ja auch keiner, was man gerade gedacht hat. Andere denken vielleicht bei Gott nicht so sehr an Feuerwehr, als vielmehr an einen liebenden Großvater im Himmel. Das heißt in der Bibel, dass Gott ein Vater im Himmel ist, aber manche denken lieber an einen liebenden Großvater. Beim Großvater ist eigentlich so, da sind die Enkel ganz gerne und das Schönste ist, dass der Großvater am Schluss zu seinen Enkeln, Kindern sagt, ich hoffe, das hat euch allen gefallen. Und das ist eigentlich auch unsere Vorstellung von Gott. Man müsste zu Gott am Ende eines Tages sagen können, das hat uns allen prima gefallen heute. Weiter so. Leider ist es so, dass es eben Tage gibt, die mir überhaupt nicht gefallen haben abends. Und jetzt die Frage, was heißt das jetzt Gott gegenüber? Ist Gott sozusagen dieser Wohlmeiner, der sagt, Hauptsache es geht allen gut? Und wie verträgt sich das vielleicht mit der spannenden Frage von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Wir würden ja auch, mindestens bei anderen Leuten, oft denken, manches ist eben nicht richtig. Das müsste eigentlich jemand was dazu sagen oder was dazu tun. Also kann Gott so sein, dass wir denken, er ist einfach nur ein liebender Großvater, der allen lässt oder muss nicht auch manchmal eingegriffen werden, auch zu unserem eigenen Wohle. Bevor ich auf die christliche Antwort komme zum Thema Leid, muss ich noch auf einen interessanten Sachverhalt hinweisen, nämlich dass interessanterweise so ist, in der Welt, wie wir leben, also wir kennen nur die Welt, in der wir jetzt sind, dass sogar Leid oder auch Schmerz positive Funktionen haben kann. Also Leid oder Schmerz sind interessanterweise nicht nur negativ. Es ist sogar so, wenn ein Mensch schmerzunempfindlich ist, ist eine ganz schwierige und wichtige Aufgabe der Ärzte, ein Schmerzempfinden wieder herbeizuführen. Also wer keine Schmerzen empfindet, kann sich selber zerstören, ohne es zu merken. Das heißt, Schmerz in der Welt, in der wir uns befinden, ist auch eine Hilfe. Also Schmerz zum Beispiel signalisiert Warnung vor einer Gefahr. Also dass man nicht zu nah mit der Hand ans Feuer oder an die heiße Herdplatte kommt. Hier ist eine Gefahr, da muss man aufpassen. Oder Schmerz signalisiert, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also wer Zahnschmerzen hat, der kann zwar über Wochen die Suppe immer ganz langsam rechts nach unten leiten lassen, aber er weiß, es muss eigentlich etwas in Ordnung gebracht werden. Also sozusagen der Gang zum Zahnarzt ist praktisch unvermeidlich. Also Schmerz signalisiert etwas nicht in Ordnung, es muss etwas in Ordnung gebracht werden. Und Schmerz hilft auch, vor Gefahren zu schützen. Wer schmerzunempfindlich ist, hat ein großes Problem. Er kann sich selber zerstören, ohne es zu merken. Und diese positive Funktion des Schmerzes, interessanterweise, kann man auch übertragen. Es gibt Menschen, die in ihrer Biografie sagen, dass eine bestimmte Situation, eine, wie wir sagen würden, katastrophale Situation, sei es eine Krankheit oder ein Unfall oder ähnliches, im Nachhinein sich für sie als ausgesprochen positiv erwiesen hat. Und wir sogar dankbar sind, die sagen, mein ganzer Lebensweg wäre völlig in die Irre gelaufen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Das haben sie sicher nicht gedacht in der Situation selbst. Aber nach Jahren hat das vor allem herausgestellt. Also es ist eigentlich ganz interessant, dass also diese Übertragung, das Leid auch jemanden auch in seinem Lebensweg auf einen bestimmten Weg führen kann, für den man selber eben nachhinein dankbar ist, dass das also auch nicht nur für körperliche Schmerzen gilt, sondern auch für einen Lebensweg. Also Leid ist nicht nur negativ, sondern kann auch positive Funktionen haben. Wobei man das Wort kann betonen muss. Nicht, dass es so ist. Kann. Im Deutschen sagen wir ja manchmal, Not lehrt beten. Und nehmen wir an, das wäre was Positives. Dann kann man auch das entgegensetzen, Not lehrt fluchen. Es gibt beides. Davon, dass einer ins Leid kommt, ist nicht gesagt, dass er später sagen wird, das war für mich hilfreich. Es gibt auch andere Beispiele. Aber interessanterweise ist es so, dass Leid und Schmerz für uns teilweise notwendig sind und auch im Nachhinein als positiv angesehen werden. Kommen wir nun zu der christlichen Antwort des Leids. Wenn wir uns mit dem Thema Leid beschäftigen, könnte man sagen, wir selber sind daran interessiert bei Leid, dass das Leid aufgehoben wird. Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, was nach der Bibel Ursache des Leidens ist, dann wird es verständlich, dass die Bibel den Gedanken vertritt, das Entscheidende beim Leid ist, dass die Ursache des Leides aufgehoben wird. Die entscheidende Frage der Ursache ist die Störung des Menschen, des Verhältnisses des Menschen zu Gott. Dass diese Ursache aufgehoben wird. Man kann das ganze Neue Testament so verstehen, dass Jesus in diese Welt kam, Gott wurde Mensch, wird ja in einigen Wochen dann wieder gefeiert an Weihnachten, dass er in unsere Welt des Leidens und Sterbens hineinkam, Mensch wurde wie wir und dann heißt es, dass er sein Leben gab für uns, damit wir Frieden hätten mit Gott. Er gab sein Leben als Lösegeld, damit unser Leben wieder mit Gott in Ordnung kommt. Das ist sozusagen die zentrale Aussage über den Lebensweg von Jesus hier im Neuen Testament. Und der hängt auch ganz zentral mit unserer Frage nach dem Leid zusammen. Ich möchte ganz kurz einige Punkte nennen. Einmal ist es so, wenn man sieht, wie Jesus Leidenden begegnet ist, stellt man fest, dass er die Menschen, die im Leid waren, geheilt hat. Das heißt, dass Leid nicht in sich selbst gut ist. Wenn ich eben das betont habe, Leid kann positive Funktionen haben, muss man auch sagen, Leid ist nicht in sich selbst gut. Zweitens, Jesus hat den automatischen Zusammenhang von Leid und Sünde abgelehnt. Ich hatte eben gesagt, für die Bibel ist der entscheidende Punkt, der Sünde sollt, ist eben, dass das Leid eine Reaktion ist, Leid nur eine Reaktion ist, der Trennung des Menschen von Gott. Daraus kann man aber nicht ableiten, dass alles Leid, was wir erfahren, Folge konkreter Schuld ist. Es gibt im Neuen Testament zwei Beispiele dafür. Einmal das Beispiel eines Blindgeborenen im Johannesevangelium, wo die Leute fragen, wer ist schuld, er selbst oder seine Eltern? Man war in der Antike der Meinung, wer leidet, der ist auch schuld daran. Hier hat man immerhin noch vornehm formuliert, vielleicht waren sie auch die Eltern, also irgendein Schuldiger muss sein. Und Jesus lehnt diesen Zusammenhang ab. Es gibt eine zweite Geschichte im Lukas-Evangelium, wo ein Turm herniederfällt und einige Leute unter sich begräbt. Und da wird auch Jesus gefragt, waren das denn so schuldige Leute, dass ihnen dieses Übel passiert ist? Und Jesus gibt ganz unfein zur Antwort, kehrt zu Gott um, damit euch nicht noch Schlimmeres passiert, als dass euch nur ein Turm auf den Kopf fällt. Das war jetzt nicht so höflich vornehm, ist aber praktisch der gleiche Gedankenkern. Es gibt keinen Zusammenhang, jedenfalls nicht notwendig, von konkreter Schuld zu konkretem Leid. Obwohl das etwas ist, was nicht nur in der Antike in den Menschen war, sondern etwas auch, was heute viele Leute denken. Also wer im Krankenhaus liegt, da fragt man manchmal auch, warum. Warum mir? Da hat man ja auch immer den Eindruck, ich habe es eigentlich verdient. Also warum ich? Oder beim anderen. Es gibt manche Leute, wo man den Eindruck hat, fallen von einer Pleite in die nächste. Warum passiert denn das? Da steht ja auch der Gedanke dahinter, eigentlich hat er das gar nicht verdient. Womit man jetzt nicht sagen will, dass andere gäbe, die man eher nennen könnte. Das wäre wieder ein unfeiner Gedanke, den wir natürlich nicht haben. Also der Zusammenhang, der konkrete Zusammenhang ist natürlich möglich. Also wer jetzt in einem betrunkenen Zustand jetzt am Auto gegen einen Baum fährt, sich eine Beule am Kopf holt, wenn es dabei nur bleibt, der kann natürlich, da kann man einen Zusammenhang herstellen von einem gewissen Fehlverhalten zu dem, was ihm passiert. Ich fahre immer so, es ist nie was passiert, warum passiert mir das heute? Also die Frage kann man bleibt natürlich bestehen, oder warum passiert mir das und andere, die noch betrunken sind als ich, passiert es nicht. Trotzdem gibt es natürlich Situationen, wo man einen Zusammenhang herstellen kann. Aber ich finde es doch sehr wichtig, dass im Neuen Testament an diesen beiden Stellen betont wird, dass es einen Automatismus von Leid und Schuld nicht gibt. Und es gibt viele Menschen, die trotzdem das immer wieder denken, eben die Warum-Fragen, die man da auch manchmal halt im Krankenhaus oder auch sonst wo hat. Also diesen Zusammenhang lehnt Jesus ab. Die entscheidende Antwort für die Leitfrage im christlichen Glauben im Neuen Testament besteht darin, dass es eine Aufhebung des Leidens gibt in der neuen Welt Gottes. Die Heilungen, die Jesus getan hat, waren, wie man sagt, zeichenhafte Handlungen. Sie sollten darstellen und haben dargestellt, dass Jesus die Macht hat über Krankheit, sogar die Macht über Tod. Aber sie waren, wie ein Theologe mal geschrieben hat, nur Appetitanreger. Also die Leute, die er geheilt hat, sind anschließend ja auch gestorben. Und einer hat gesagt, der arme Lazarus, den ganzen Prozess des Sterbens musste er nochmal vollführen. Also die sind auch gestorben, sondern es war eine Appetitanreger, eine zeichenhafte Handlung. Auch in dem Sinne, dass es einmal in der neuen Welt Gottes so sein wird, wenn Jesus sagt, stehe auf, dass dann ein Aufstehen ist, was nicht zu einem Tode führen wird. Die entscheidende Aussage im Neuen Testament heißt, dass es eine neue Welt geben wird, ohne Tod und ohne Leid und ohne Bitterkeit, ohne Trauer. In unserer von Gott abgefallenen Welt wird das Leid nicht verschwinden. Bonhoeffer hat sogar geschrieben, das sei das stärkste Zeichen unserer Trennung von Gott. Aber die christliche Antwort auf das Problem Leid ist die Aufhebung des Leides in der neuen Welt. Paulus kann an einer Stelle schreiben, dass der Leib unserer Niedrigkeiten, den haben wir alle in unterschiedlicher Weise, der wird einmal verwandelt in den Leib seiner Herrlichkeit. Also das ist die Aussage, dass eine neue Welt kommen wird ohne Leid. Und das halten viele für Wunschdenken. Also die sagen, das ist Wunschdenken und Jenseitsvertröstung. Also die Leute sind hier zu kurz gekommen, jetzt hoffen sie auf die Kuchen im Himmel, dass also später alles besser wird. Was ist von diesem Vorwurf des Wunschdenkens und der Jenseitsvertröstung zu halten? Zunächst mal ist es so, wir wissen alle, dass es Wünsche gibt, die in Erfüllung gehen und andere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Also nur zu sagen, dass ein Mensch etwas wünscht, heißt ja nicht, das gibt es nicht, sondern Die Frage ist, was ist die Basis dafür, für den Wunsch? Außerdem muss man sagen, das Wunschdenken kann natürlich auch in der gegenläufigen Richtung liegen. Also man könnte ja auch wünschen, dass es keinen Gott und keine Auferstehung gibt. Der Schweizer Dichter Kurt Marti hat mal geschrieben, das könnte den Leuten so passen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nee, so nicht. Also es kommt mal alles zur Sprache, hat Kurt Marti gesagt. Also nicht einfach denken, dass mein Handeln hier war völlig irreal. Es gibt nur noch Schutt und Asche nachher. So nicht. Also das Wunschdenken, man stellt sich dann so finstere Gestalten wie Hitler und Stalin vor, könnte ja auch sein, dass einer nicht wünscht, dass es Gott gibt. Also Wunschdenken kann auf beiden Seiten liegen. Die Frage ist, wie sind die Wünsche begründet? Die Christen haben als zentralen Grund ihre Hoffnung auf die neue Welt Gottes, das Vertrauen darin, dass Jesus wirklich von Gott, von den Toten auferweckt wurde. Das ist sozusagen die Auferweckung Jesu, ist der Grund des christlichen Glaubens und auch der Grund des christlichen, der christlichen Hoffnung. Deshalb feiern die Christen eben jeden Sonntag als Tag der Auferstehung weltweit und auch Ostern als den Tag, als eine Erinnerung daran, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Also das ist sozusagen die, ein ganz wichtiges Indiz, ein ganz wichtiges Kriterium, dass Gott etwas in der Geschichte getan hat und darauf vertrauen die Christen. Andere sagen, wer an eine Auferstehung der Toten glaubt oder eine neue Welt Gottes, der wird unfähig, sich wirklich für die Probleme dieser Welt einzusetzen. Also ist das nicht ein Gedanke, der einer Weltflucht Vorschub leistet? Dazu muss man sagen, dass das nicht so sein muss und auch in der Geschichte in der Regel nicht so gewesen ist. Natürlich kann sich jemand zur Ruhe begeben, weil er sagt, dass die Welt geht sowieso zugrunde, hauptsächlich gibt es eine Auferstehung. Aber die Christen haben manchmal anders gedacht. Es gibt ein interessantes Beispiel aus der Antike von dem Kaiser Julian, der wollte wenige Jahrzehnte nach Konstantin den christlichen Glauben wieder durch den römischen Glauben ablösen und von ihm ist ein Brief erhalten an römische Priester, wo er schreibt, die Christen haben so viel Zulauf, weil sie sich um die armen, alten, kranken und schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, sondern auch um unsere Leute. Und wenn wir das auch tun würden, dann würden die Menschen zu uns zurückkommen. Und die Historiker sind sich einig, dass ein ganz wichtiger Punkt des Missionserfolges der Christen in den ersten Jahrhunderten darin lag, dass sie sich eben sozial um die armen, alten, kranken und schwachen gekümmert haben, die, wie ein Althistoriker geschrieben hat, erstmalig in die Sonne des Wohlwollens in der Antike getreten sind. Und zwar haben sie es gerade deshalb getan, weil die Christen glauben, der Mensch ist nicht ein Kandidat des Todes, sondern jeder Mensch ein Kandidat des Lebens. Und das ist schon ganz wichtig, wie ich den Menschen bedarf, glaube ich, glaube. Er ist, wie Viktor Frankl mal gespottet hat über den Existenzialismus, ein adeliges Wesen, ein von und zu, von nichts zu nichts. Oder ob ich glaube, er ist ein geschaffenes Wesen vor Gott und geliebt und zur Auferstehung bestimmt. Das ändert mein Leben. Es gibt in dem Sinne gar keine normalen Menschen. Also wenn wir uns wieder treffen, später im Reich Gottes, dann als solchen, denen alles vergeben ist, auch alles, was wir uns angetan haben. Und wir arbeiten nie, wir studieren nie, wir sind noch nicht verheiratet mit normalen Menschen, die einfach sterblich sind, sondern mit solchen, die zur Ewigkeit berufen sind. Man könnte auch so sagen, die christliche Antwort ist Aufhebung des Leidens, aber sie ist personal formuliert. Nämlich sie ruht in Jesus Christus, der auferstanden ist, zu dem man beten kann und mit dem man leben kann, mit dem man rechnen kann. Also sozusagen eine personale Komponente. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, Leid und persönliche Erfahrungen. Wie ich eingangs sagte, habe ich vor vielen Jahren einen Unfall gehabt auf dem Rückweg aus der DDR, im westlichen Teil Deutschlands. Und als meine Frau und unser Kind ums Leben kommen, ich selber habe das unseren lebensgefährlich überstanden. Und möchte einige wenige Sätze sagen, was mir geholfen hat und was für Schlussfolgerungen ich gezogen habe, auch im Umgang mit anderen Menschen, die im Leid sind. Ich beginne zunächst biblisch, also was kann man lernen oder was hat mir geholfen? Man kann etwas lernen von den Freunden Hiobs. Hiob gilt ja als der große Leidende. Wir haben ja noch auch heute noch im Deutschen den Begriff der Hiobsbotschaften, wenn es also immer schlimmer kommt. Und man kann von den Freunden Hiobs zwei Dinge lernen. Die werden am Anfang beschrieben, also die sind zwar im ganzen Hiob-Buch präsent, aber eigentlich kann man nur am Anfang bis Kapitel 3 was von ihnen lernen. Ab Kapitel 4 kann man nichts mehr von ihnen lernen, weil da halten sie große Reden und das wird nicht so positiv bewertet. Aber vorher sind zwei Sachen, die ich doch für sehr interessant finde. Nämlich erstens, sie gehen hin. Als sie vom Leid des Hiob hören, gehen sie hin. Das Wichtigste, was wir haben, was wir einem Menschen geben können, der sich im Leid befindet, ist unser Dasein. Es gibt einen engen Zusammenhang von Zeit und Liebe. Also man könnte auch so sagen, da wo ich die Zeit, die ich frei habe, frei zur Verfügung habe, verbringe, das liebe ich am meisten. Also da, wo ich die Zeit, die ich frei zur Verfügung habe, verbringe, das liebe ich am meisten. Von daher können wir keinem Menschen etwas Wichtigeres geben als unsere eigene Zeit. Das zeigt, dass wir Interesse an jemandem haben. Das kann direkt geschehen, also durch einen Besuch oder durch einen Anruf, aber auch indirekt durch einen Brief zum Beispiel, den man hier schreibt. Das ist ja auch ein Zeiteinsatz, den man da vollbringt. Also Zeit und Liebe. Das ist das Erste, was wir von den Freunden Hiobs lernen können. Als sie von dem Leid des Hiobs hören, gehen sie hin. Das Zweite, was man auch lernen kann, ist, als sie das große Leid des Hiobs sehen, sind sie so überwältigt, dass sie schweigen. Also sie fliehen nicht in die Rede. Es gibt ja Leute, die sagen, da gehe ich nicht hin, weil es fällt mir sowieso nichts ein, zu reden. Aber es muss einem ja auch nichts einfallen. Es gilt ja auch dieses Wort von Jesus, wie du behandelt werden möchtest, so behandle deinen Nächsten. Und ich meine, wenn wir im Leid sind, sind wir dankbar, wenn uns jemand besucht. Das muss uns keiner reden halten, wenn er uns besucht. Von daher müssen wir auch nicht denken, wenn uns nichts einfällt, bleiben wir lieber zu Hause. Und die Hiob-Freunde, die gehen also nicht in die Rede, sondern sie schweigen. Sie sind so betroffen und sagen sich, da muss jetzt praktisch der andere, der im Leid ist, der muss derjenige sein, der das, die Rede eröffnet und muss damit auch bestimmen, worüber gesprochen wird. Und wenn es eben Klagen und Bitterkeiten sind, dann ist eben das jetzt die Stunde. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Es hat mir auch geholfen, dass es Freunde gab, die einfach da waren, die mich besucht haben, ohne große Reden zu halten. Zweitens hat mir geholfen, das ist mir eine zeichenhafte Situation gewesen, dass ich an der Beerdigung teilgenommen habe. Ich erwähne das deshalb, weil ich das erst ganz kurzfristig vorhatte. Als ich gefragt worden bin, ob ich zur Beerdigung fahren würde, habe ich zunächst Nein gesagt, weil ich dachte, was will ich da? Ich habe aber dann spät mich kurzfristig entschlossen, doch hinzufahren. Und habe später gehört, dass es manchen gibt, der, wenn jemand, der mir ganz nahe stand, stirbt, doch nicht hingeht, weil er denkt, was will ich da oder ich halte es nicht aus. Dass aber dann man später sich in seinem Leben fragt, was hat eigentlich damals stattgefunden, wo ich nicht dabei war. Ich bin also dabei gewesen, es war eine mehrstündige Fahrt. Es gab da eine weitere Kuriosität, ich war so schwer verletzt, dass ich transportunfähig war. Weil ich transportunfähig war, konnte ich nicht im Krankenwagen transportiert werden, sondern musste in einem Privat-Pkw steigen. Was meiner Transportfähigkeit generell auch nicht aufgeholfen hat. Aber man konnte das sonst halt der Krankenkasse nicht mitteilen. Ich bin also zu der Beerdigung gefahren und habe dann auch gesehen, wie die Särge meiner Familie ins Grab gelegt wurden. Das ist ein bewusster Abschied. Und wir haben in Deutschland ja auch die Formulierung Hoffnungen begraben. Und wie ich eingangs schon sagte, ich bin Einzelkind und Einzelgänger gewesen. Für mich war das schon eine echte Sensation, dass ich mal geheiratet habe. Und ich dachte, meine Gemeinschaftsfähigkeit wird sozusagen durch diese Ehe und Familie wesentlich gefördert. Und auf einmal sehe ich, wie meine Familie im Grab verschwindet. Und ich habe mir gedacht, dass dann, wenn Gott mich gemeinschaftsfähig machen will, er irgendwelche andere Wege hat. Ob es eine andere Ehe ist oder ob es bedeutet, in einem ganz anderen Lebensbereich. Aber es war für mich auch ein wichtiger Punkt, dieses bewusste Abschied nehmen. Und dann hat mir noch etwas sehr geholfen, was ich Ihnen auch erzählen möchte, weil es ist so, es gibt Menschen, die lesen jeden Morgen aus so einem Losungsbuch einen Spruch aus dem Alten und Neuen Testament oder ein Liedvers oder Gebet. Das mache ich an sich auch, wobei es nicht so ist, dass ich ein magisches Verständnis davon hätte. Also ich die Bibel aufklappe und wenn ich vor einer Entscheidung stehe, da drauf pieke und jetzt gucke, was heißt das? Also nehme an, ich wollte heiraten und treffe auf die Stelle, da kam eine lange Dürre und überlege mir, wer ist das? Also das ist nicht meine Vorstellung von der Bibel. Aber ich habe schon erlebt, dass tatsächlich die Bibel auch ganz konkret in eine Situation hineingesprochen hat. Als ich damals auf der Beerdigung war, habe ich darum gebeten, mir dieses Losungsbuch mal zu geben, weil ich wollte gerne mal lesen, was waren denn die Worte von dem Unfalltag bis zu dieser Beerdigung. Also ich habe kein magisches Verständnis, ich habe mir auch die Texte davor und danach angeguckt, aber dieser Abschnitt war etwas, was mich sehr angesprochen hat. Und zwar war es so, dass an dem Unfalltag selbst, als ein Liedvers hieß, Sterben heißt ans Ziel gelangen, da war ein Wort aus dem Neuen Testament, das ist die Verheißung, die er uns, also Gott uns verheißen hat, das ewige Leben. Am nächsten Tag war ein Wort aus dem Alten Testament, aus einem Psalm, das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Das hat mich deshalb so angesprochen, weil das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament war. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Danach war am nächsten Tag Hiob, da sagt Hiob, haben wir Gutes empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch annehmen oder aus seiner Hand nehmen. Das habe ich so aufgefasst, Hiob wird ja geschildert als jemand, der sein Leben vor Gott geführt hat, auch Gott gedankt hat für sein Leben. Und auf einmal kommen diese ganzen Katastrophen in sein Leben und hat dann keine Unterscheidung gemacht, dass er sagte, früher, als es mir gut ging, das war Gott, jetzt, als es mir schlecht ging, das ist also blindes Schicksal, sondern hat gesagt, ich habe Gott anders kennengelernt, als ich ihn jetzt kennenlerne. Und das, was mir jetzt passiert, das muss mindestens auch an Gott vorbei. Haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen. Hat es sozusagen personalisiert, was ich glaube ich für einen ganz wichtigen Punkt halte. Dann war noch am Beerdigungstag aus dem Römerbrief, weder Tod noch Leben, nichts kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das hat mir geholfen, diese Worte. Also einmal war ich dankbar, dass ich die Idee hatte, mir dieses Büchlein geben zu lassen, um reinzugucken. Und ich bin auch dankbar, dass diese Worte bei mir angekommen sind. Ich war ja vor einem Jahr auch schon mal hier, da habe ich einen Vortrag gehalten über den Narnia-Film von C.S. Lewis. Und mir hat damals auch, ich habe damals das auch erzählt, dass das letzte Buch, was meine Frau vor ihrem Tod gelesen hat, war der 7. Band der Narnia-Bücher. Und danach hat sie zu mir gesagt, dass sie keine Angst vor dem Sterben hat und sich freut auf die neue Welt Gottes. Das war nicht so, dass ich irgendeine Vorahnung gehabt hätte, sondern man liest das, wir haben uns so unterhalten. Und ich habe dann dieses Buch anschließend aufgelesen, habe es mir sogar im Krankenhaus in einem 6-Bettzimmer in Hannover vorlesen lassen. Ein Kinderbuch von C.S. Lewis. Und Sie können sich vorstellen, dass mir das geholfen hat. Einmal diese sozusagen diese Vorgeschichte mit meiner Frau und dann diese aktuellen Worte, die ich da aus dem Losungsbuch empfand. Der allererste Punkt, damit komme ich zum Schluss, der allererste Kapitel, von dem was heute Abend gesagt war, hieß Leid und die Frage nach dem Sinn. Macht Leid Sinn? Hat Leid Sinn? Ich möchte dann letztmalig mal wieder mit der Sprache jonglieren. Sinn kommt vom mittelhochdeutschen Sinnern. Und Sinnern heißt gehen oder reisen. Also wir haben das im Deutschen noch in dem Wort Uhrzeigersinn. Wir sprechen von Uhrzeigersinn, gehen und reisen. Und daher könnte man sagen, macht Leid Sinn? Also was ist ein sinnvolles Leid? Ich glaube, das ist geschieht am ehesten, wenn wir es in Beziehung setzen können mit dem Lebensweg, auf dem wir uns befinden. Also wenn wir ein Ziel haben, unseres Lebensweges, dass wir es damit in eine Verbindung setzen können. Und das Ziel des Weges vom christlichen Glauben her ist unsere Begegnung mit Gott, dass wir Frieden haben mit Gott und die neue Welt mit Gott. Es wird ein Satz, der Dostojewski zugeschrieben wird. Ich habe ihn noch nirgendwo bei Dostojewski gefunden, was nichts heißt, er hat so viel geschrieben, also wird schon irgendwo stehen, aber wir hätten noch keiner zeigen können. Aber es ist ein sehr schöner Satz, der heißt, habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Dahinter steht kein Fatalismus, was du sagst, wird alles irgendwie schon kommen, sondern dahinter steht der Gedanke, dass wir in ein Leben führen vor Gott. Das im Neuen Testament heißt einmal, dass wir ein verborgenes Leben führen vor Gott. Jeder von uns hat eine eigene verborgene Geschichte vor Gott. Und damit komme ich wieder zu der Frage der Aufhebung des Leidens im christlichen Glauben. Das ist nicht nur jetzt sozusagen eine Zukunftsverheißung, sondern der christliche Glaube bietet nicht nur eine rationale Erklärung oder Erklärung an, sondern er sagt, auch die Leitfrage wird personal dadurch gelöst, dass wir uns als Menschen hinwenden zu dem Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Also er wird geschildert als derjenige, der lebt, zu dem man sich hinwenden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass wir das Vertrauen haben können, dass der unser Weg, unseren Lebensweg zu einem guten Ziel führt. Selbst wenn nicht alles, was uns auf diesem Wege wir erfahren, dass wir das alles verstehen oder erklären könnten. Aber es wird praktisch die Antwort gegeben, nicht nur in der Verheißung der neuen Welt, sondern auch in einer Person, in Jesus Christus. Und das ist so der entscheidende Punkt des christlichen Glaubens, auch in der Leitfrage. Vielen Dank, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben.